Cyberpunk 2077 irgendwo zwischen Begeisterung und Katastrophe? Was es damit auf sich hat, das besprechen wir jetzt. Wir sind Simon, Micha Reinke, Chris und ich. Los geht's. Hallo, herzlich willkommen mit unserem fantastischen Intro. Dankeschön an Wirt an dieser Stelle, denn der bereitet das jede Woche vor für uns. Da Dankeschön an dich, das ist fantastisch und macht
uns
immer.
Ich bin in diesem Intro drin.
Bist du vielleicht zum ersten Mal in diesem Intro drin.
Ich freue mich wie Bolle. Weihnachten super, jetzt schon geglückt.
Ja, damit auch herzlich willkommen an meiner Seite Chris, Simon und zugeschaltet noch Micha Reinke.
Hallo, bin ich auch zu sehen eigentlich? Ach, da bin ich. Ja,
da ist er. Geil,
jetzt sieht irgendwie aus, vielleicht so ein übelster Säufer mit den drei Bierflaschen davor. Ne? Sieht aus, würden die bei mir stehen irgendwie. Na egal.
Vielleicht muss das so. Ja, wir werden heute ein bisschen über Cyberpunk 2077 sprechen. Wir werden allerdings nicht so einen klassischen Review-Talk machen oder so, sondern wir werden natürlich drüber sprechen, wie uns das gefällt, aber auch alles, was außen drumrum angeht. Denn Cyberpunk ist ja gerade sehr kritisch irgendwo in den sozialen Netzwerken und so unterwegs. Und wir werden auch ein bisschen erklären, woran das denn liegt. Ich will nur zwei Sachen vorher direkt mal sagen und klarstellen. Und zwar zum einen, bitte nimm nicht teil an diesen irgendwie Hassnachrichten an irgendwelchen Entwicklern und Entwicklerinnen, weil das Problem nicht darin besteht, dass die Entwickler euch betrogen haben, sondern dass dieses Spiel unter Missmanagement leidet, was ja vermehrt auch irgendwelche Artikel betrifft, die seit jetzt schon 2-3 Jahren oder so aufgetaucht sind und übereinstimmenden Berichten zufolge einfach auch zu Crunching kam und all dem. Und wir werden an anderer Stelle tatsächlich dieses Thema, also was Missmanagement und Crunching und so angeht, nochmal thematisieren. Zum einen, nächstes Jahr, zu welcher Sendung kann ich noch nicht sagen, aber auf Rockwins TV wird's was zu dem Thema geben und du kannst auch mal dazu was sagen, Chris, denn ihr habt bei Game 2 auch was Schönes dazu geplant.
Yes, wir nehmen uns natürlich auch dem Thema Cyberpunk an und dementsprechend werden wir in der Folge, die jetzt kommt, am kommenden Freitag um 20 Uhr auf Rocket Beans TV oder um 12 Uhr auf YouTube am Samstag auch uns etwas mit dem Thema Crunch in der Videospielindustrie beschäftigen.
Das ist nämlich tatsächlich ein wichtiges Thema auch in diesem Zusammenhang einfach und das darf man auch bei der Berichterstattung nicht runterfallen lassen, nur finde ich halt einfach, fehlen uns jetzt hier gerade einfach auch Infos und Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben, die vielleicht wissen, wie es besser gehen könnte bei so einem großen Projekt. Denn ich glaube, Richtung Ende wird es schwierig sein, das zu vermeiden. Aber
ja, vor allem fehlt uns natürlich die wirkliche Einsicht.
Genau.
Also
genau.
Wir sitzen ja jetzt wirklich hier weit entfernt.
Genau, aber es muss halt auf jeden Fall auf mehrere Jahre verhinderbar sein, zu crunchen. Und die zweite Sache, die ich noch ansprechen wollte, weil wir ja sowohl beim Moon Talk als auch beim Game Talk schon über unsere Ersteindrücke gesprochen haben. Wir haben über die PC-Version gesprochen, da wussten wir zu diesem Zeitpunkt tatsächlich noch nichts über diese Konsolenversion, die ja jetzt nicht so gut wurden, stand jetzt. Und deswegen sei das auch gesagt, wir sprechen auch heute vor allem über die PC-Version. Aber der Umgang mit dem Review-Embargo war nicht so toll in meinen Augen, weil wir durften ja auch an dem Review-Embargo-Ende durften wir ja keine Videos selbst veröffentlichen von unserem Material. Und die Konsolenversion haben alle erst ab dem Release spielen dürfen. Und das ist schon ein bisschen kritisch, weil da gefühlt ein bisschen was uns vorenthalten wurde.
Aber, also ja, ich will's auch. Nee, es soll auch keine Verteidigung sein, weil ich ja gar nicht weiß, woran. Ich sag nur, vielleicht haben sie es ja wirklich auch nicht vorher fertig gekriegt für die Konsolen. Also, einfach, sie konnten keine Version bereitstellen, weil es keine gab, so. Weil das Bereitstellen einer Vorabversion ja oft auch beinhaltet, dass es dann schon so fast fertig sein muss und ähnliches. Also, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, die auch mit dem Crunch am Ende, die haben einfach halt, die kamen nicht, die wurden nicht fertig.
Ich habe auch
das Gefühl, ist ja jetzt nichts, was man nicht kennt. So. Also, ich kenne das halt wirklich. Für mich gehört das zu jedem größeren Projekt mehr oder weniger leider dazu. Ich meine da jetzt gar nicht Spiele, sondern unsere Projekte.
Und das meine ich halt mit Kreativ.
Man sagt halt nicht, jetzt ist Schluss. Scheißegal, wir bringen es jetzt raus. So.
Das meinte ich ja mit Kreative klar. Kennen diesen Prozess, nur so darf der halt wirklich nicht über mehrere Jahre Meinung gehen, weil es dann einfach Menschen kaputt macht. Aber wie gesagt, dazu an anderer Stelle. An anderer Stelle mehr.
Das ist mit meinem Therapeuten gerne.
Okay, hast recht. Auf jeden Fall rate ich persönlich von der Konsolenversion ab, weil ich sie jetzt auch gesehen habe.
Ja, die ist ja wirklich auch, sagen die ja selbst auch, dass die noch nicht fertig ist, dass da im Januar, Februar ein Patch nachkommt.
Wartet da lieber drauf so, aber im Falle von, ganz interessant. Im Falle von der PS5-Version und Xbox Series X-Version habe ich gehört, dass die zumindest nicht unspielbar sind.
Nee, die läuft ganz gut, aber es ist ja auch noch keine Next-Gen-Version. Ne? Also das ist basiert immer noch auf der PS4-Version. Und ich glaube, was auch vielen Leuten da so übel aufgestoßen ist, ist jetzt, dass die ja früher schon mal öfter gesagt haben, ey, wir sind echt überrascht, wie gut es auf den Last-Gen-Konsolen performt, so, ne? Und ich glaube, da ist so ein bisschen das Kommunikationsproblem gewesen, weshalb sich jetzt auch viele aufregen. Auch zu Recht, so, natürlich.
Ja, das ist einfach auch ein Ding.
Entschuldigung, ich wollte nur sagen, ich wusste offen gesagt, mir war nicht richtig bewusst, dass ernsthaft überhaupt Versionen kommen für die PS4 und die, also weil ich das einfach nicht erwartet hätte. So.
Sie tun sich auch keinen Gefallen deswegen, damit, finde ich. So willst du das Spiel wirklich nicht spielen, so, weil
es ist ein Unternehmen, ne, die müssen diesen Markt,
genau, ne, ist es ja,
ich glaube, da sind die unter Druck.
Ja, weil die Marktabdeckung, ne? Man muss ja gucken, wo sind die Konsolen, ne? Es haben noch nicht so viele Leute eine PS5 oder sonst was, deswegen ist weil ja klar, so
der PC-Release lief ja auch deutlich besser. Also kann ich jetzt sagen, weil ich habe nur den PC-Release mitbekommen und der lief bis auf ein paar Bugs und so, die es auch gab. Ab und zu schiebt sich mal irgendein Charakter durchs Bild, ohne zu laufen oder, also es gibt dumme Cops und so.
Das war, glaube ich, nicht ganz verhinderbar bei so einer Welt, bin ich jetzt. Also am Anfang ist es schwer, das zu verhindern, dass da mal Probleme irgendwo sind.
Ich will nur sagen, auch auf der PC-Version gab es Probleme, aber bei weitem nicht. Man hat ja dann nur über den Chat mitbekommen und so, was Leute halt sagen und so. Und krass.
Sie tun sich damit keinen Gefallen und letztendlich war es fast schon klar, als ich zum ersten Mal das gespielt habe auf PC, dachte ich mir, wie soll das denn auf der Xbox One laufen? Und auf der PS4 läuft zwischen 720 und 900p nur. Auf der PS4 Pro mit 1188p, das ist quasi 55% nur von der 4K-Version. Und auf der Xbox One S ist es tatsächlich richtig hässlich. Und das wird diesem Spiel auch einfach nicht gerecht, ne? Wenn man, also wir werden heute noch über die schönen Sachen des Spiels sprechen. Und wir haben einfach auch tolle Momente erlebt und wissen, wie toll dieses Spiel aussehen kann. Gerade Micha, der das, glaube ich, mit der 3090 spielt. Richtig?
Ja, genau. Ich habe mir ein neues System zusammengestellt, das perverse ist. Ich habe ja quasi das schnellste System, was man sich theoretisch nur kaufen kann. Und es genügt nicht. Es ist quasi das neue, es gibt auch Leute, die schreiben, es ist das neue Crysis. Allerdings muss ich sagen, wenn ich es dann alles hochgekloppt habe und alles auf Super Ultra, ich habe dann mit genügt nicht, meine ich, es läuft dann 4K, alles Ultra, nur mit 45 FPS. Und ich spiele gerne mit 60, also meckern auf hohem Niveau. Aber es sieht dann auch wirklich so unendlich viel besser aus, also wenn man das nebeneinander stellt, und zwar wirklich original, du stellst dich vor den Fernseher, die Version bei mir auf meinem PC mit einer, keine Ahnung, PS4-Version oder so, das sind halt wirklich Welten, die dazwischen liegen. Und man fragt sich wirklich, ja, warum zur Hölle sollte ich das spielen auf der PS4? Und sie haben auch dank Nvidia und dieser Connecte wahrscheinlich einfach den PC als Lead-Plattform gehabt. Ich meine auch, dass Witcher 3 sich auf dem PC am besten verkauft hat. Und das freut mich natürlich als PC-Gamer. Ich finde das geil, dass sie jetzt endlich mal wieder gemacht haben und den PC auch wirklich ausreizen. Und dass man das auch sieht. Also wenn man das Spiel so in der Brillanz vor Augen sieht, das sieht wirklich fantastisch aus. Aber das war scheinbar der Fehler. Sie mussten es dann runter optimieren auf 7 weitere Plattformen. Und das muss man ja auch mal so, 7 weitere Plattformen. Ja. Und da machst du das so. Mit so einem Stadia auch noch, da sind sogar 8. Ja. Und da machst du dich als Entwickler gerade mit so einem komplexen Spiel, das ist einfach lächerlich aufwendig. Und ich glaube, das dürfen sie zwar nicht zur Entschuldigung verwenden, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass du da ewig am Rumtüfteln bist, das auch noch mit Corona in letzten Zügen und so weiter. Wir wissen alle, was das für unsere Shows zum Teil auch bedeutet hat und was das uns das Leben schwer gemacht hat. Dann will man sich nicht vorstellen, wie das bei einer, keine Ahnung, 400-Mann-Stärke Entwicklerfirma der Fall ist. Also all diese Dinge sind keine Entschuldigung, dass es jetzt so verbuggt läuft. Aber ich finde auch, sie hätten schlicht und einfach auf die PS4 und die Xbox One verzichten sollen. Komplett verzichten, nicht mehr rausbringen und das Wagnis eingehen und das zu einem System-Seller-Launch-Titel für die Next-Gen-Konsolen machen sollen. Und PC und meinetwegen noch diese Zwischendinger PS4 Pro und Xbox One X, das reicht doch auch eigentlich.
So das führte jetzt. Echt, ja. Ja, also sorry, dass ich da abgebrochen habe. Das Ding ist halt auch, ich finde, das ist so schwierig als Entschuldigung, weil ich verstehe auch die Frustration. Ich habe ganz viele Freunde, die auf PS4 spielen und die halt sagen, es ist leider unspielbar, weil es stündlich zu irgendwelchen Abstürzen kommt. Und das ist so, so schade. Und man sollte da auf jeden Fall noch warten. Ich habe jetzt heute eine Nachricht gelesen, dass ein Drittel sich dafür entschieden haben, das Spiel zurückzugeben. Denn man hat jetzt innerhalb von einer Woche, wir können vielleicht auch auf meinen Laptop mal schalten, da habe ich mal kurz dieses Statement rausgesucht von CD Projekt, das sie heute veröffentlicht haben. Denn da steht das halt auch drin, dass man, wenn man will, eine Rückerstattung anfordern kann. Der letzte Absatz ist das. Da gibt's unterschiedliche Modelle. Ne? Xbox hat dann noch mal ein anderes Modell als PS4 und so. Aber innerhalb von, ich glaube, einer Woche oder was geht es. Und wir haben auch intern ein paar Leute, die tatsächlich sich dafür entschieden haben, das zurückzugeben. Und das ist schon schade. Denn man weiß ja, wie viele Leute da Bock drauf hatten.
Aber ist eine coole Aktion. Also viel mehr kann man ja gar nicht machen, als so zurückrudern, oder?
Schadensbegrenzung, ne?
Was ja, willst du machen, ne? Hat man, ich glaube sogar auch schon anders erlebt, will ich jetzt aber auch nicht sagen.
Natürlich,
klar. Aber ich bin froh, dass sie das gemacht haben. Das ist ja auf jeden Fall das einzig Richtige, was sie machen können. Ja.
Ich habe halt die Befürchtung, dass auf lange Sicht man dadurch natürlich das Vertrauen der Spieler und Spielerinnen verliert für die nächsten Projekte, die da so kommen. Weil Witcher 3, okay, war auch anfangs nicht perfekt, technisch und so. Aber das ist jetzt nochmal eine andere Dimension, wenn es wirklich stündliche Abbrüche gibt und sowas.
Ich wollte gerade sagen, also da muss man ja die Verhältnismäßigkeit mal betrachten, ne? Also man ist es ja auch gewohnt, dass man im Vorfeld von Videospielveröffentlichungen immer die beste Version eines Spiels gezeigt bekommt. Aber der Unterschied zwischen der besten Version und von Cyberpunk und dem, was auf einer PS4 läuft, das sind halt solche Welten. So, ne? Das ist nicht mehr, dass man sagen kann, ach ja, klar, ist ja die alte PlayStation, sieht ein bisschen schlechter aus, sondern das sind ja wirklich Welten so. Und meiner Meinung nach haben sie dem Spiel damit keinen Gefallen getan, weil das sehr von der Atmosphäre lebt. Und wenn das halt so crappy aussieht und ständig Leute in der Luft schweben oder sonst was, dann leidet halt diese Atmosphäre darunter, so willst du das nicht spielen. Und ja, man müsste eigentlich sagen, so, wenn man es auf den Konsolen rausbringt, dann sollte es zumindest spielbar sein.
Genau. Ne? Wie habt ihr das denn jetzt auf dem PC erlebt? Also ich zum Beispiel habe mich gewundert, denn ein paar Freunde von mir, die es auf PC gespielt haben, haben auch Abbrüche gehabt, also Abstürze gehabt. Ich habe nicht einen gehabt in 50 Stunden, die ich erlebt habe. Hattet ihr einen Absturz oder was war das so das Schlimmste, was ihr erlebt habt?
Also ich hatte gar nichts. Ich hatte wirklich gar nichts. Und ich muss auch noch mal kurz zur Technik sagen. Ich glaube, Fabian Döhler hat es auch offiziell gesagt, das scheint ein Problem. Die meisten Bugs scheint es zu geben wegen des World Streamings. Das heißt, Bugs entstehen durch Performance-Schwäche. Also zumindest habe ich das gelesen, dass Döhler das als einen Faktor für einen Bugs klargestellt hat. Es gibt sogar auf PC den Modus alte Festplatte versus SSD. Ne, dann kann man das quasi umschalten, das ist in den Optionen versteckt. Und offenbar sind die Konsolen einfach nicht schnell genug, um die Welt schnell genug reinzuladen. Und dadurch entstehen Bugs. Das heißt, je schneller der Rechner, das ist jetzt zumindest eine Theorie von mir, desto weniger fehleranfällig auch das ganze Spiel. Und ich hatte deswegen, wahrscheinlich weil ich so einen performanten Rechner habe, gar keine Fehler. Ich hatte tatsächlich niente.
Krass, Simon, hat euch, ist dir und Nils beim Let's Play irgendwas aufgefallen?
Wie ich schon meinte, so die üblichen Glitches, dass mal eine Figur oder ein Item in der Luft schwebt oder ein Item fehlt wie eine Waffe, oder wir hatten einen Moment, der war ganz lustig, da hat jemand mit einer Zigarette mit uns geredet und die blieb regelmäßig so in der Luft stehen und duplizierte sich und dann hattest du irgendwann so 2, 3 von diesen Dingern in der Luft schweben. Aber das sind eher so lustige Sachen, Abstürze und so ein Kram überhaupt nicht, auch keine Mission, die man nicht spielen konnte. Das Einzige, was bis heute auch nicht behoben ist, weil ich auch gelesen habe, was natürlich schon nervig ist, weil es ein Eingriff in die Spielwelt ist, sind die Cops, die teilweise total unberechenbar. Ich bin irgendwo hingefahren, Straßensperre, wollte gerade umdrehen, werd beschossen, explodier. Und das innerhalb von 30 Sekunden. Was willst du da machen? Oder ich guck nur und dann meint er schon, geh weg. Und dann gehe ich schon so und stehe dann so, Corona vielleicht, aber 10 Meter entfernt. Und er ballert halt immer noch auf mich drauf, einfach nur, weil ich geguckt habe. Und das zerstört halt leider dann schon elementare Grundpfeiler.
Es ist auch ein ganz komisches System mit den Polizisten, denn sie spawnen auch in geschlossenen Räumen direkt hinter dir. Also ich war tatsächlich in einem Fahrstuhl. Ich war in einem Fahrstuhl, wollte mir halt diese, ich gucke mir ja dann im Fahrstuhl auch dieses Fernsehprogramm da an und so. Ne? Ja. Und ich habe da halt vorher außerdem irgendwen angefahren, weil das halt häufiger vorkommt, dann hast du direkt die Bullen am Hacken. Und dann sind die halt in diesen geschlossenen Fahrstuhl, der gerade hochgefahren ist, sind die halt reingespawnt. Und das ist halt so ein komisches System, wo ich gerne mal wüsste, woran das liegt. Weil das muss ja schon ein grundsätzliches Problem sein. Und das fühlt sich dann, das ist eins von vielen Problemen, das sich anfühlt, als wäre das Spiel nicht 5 Jahre oder sowas in Entwicklung gewesen. Ja. Sondern, und das hört man auch immer wieder, ist nur ein Gerücht, kann ich nicht bestätigen, dass 2017, 2018 das eine Art Relaunch gab und die da sehr viel weggeschmissen haben und neu angefangen haben. Und es fühlt sich an vielen Stellen, zu denen wir heute auch noch kommen, für mich auch so ein bisschen so an, wie eine viel kürzere Entwicklungszeit, als wir dachten.
Ich finde aber, ja gut, da ist dann die Frage, wo startet die Entwicklungszeit? Ne? Das ist natürlich, wenn du irgendwann merkst, also Duke Nukem war auch eine sehr lange Zeit in der Entwicklung, weil sie halt immer wieder gewechselt haben. Sie sind nur nie zu Potte gekommen. Und da ist es jetzt zum Glück, haben sie es geschafft, also ohne dass der Kram schon wieder zu alt ist. Insofern finde ich gut, dass sie welche Engine auch immer oder was auch immer gewechselt haben, weil es ja scheinbar zu einem besseren war, glaube ich schon. Nur es ist nicht top-notch, weil es das bei so einer Entwicklungszeit gar nicht sein kann. Ja. Habe ich manchmal das Gefühl, die Spiele werden immer länger in der Entwicklungszeiten und wissen dann immer weniger so richig zu beeindrucken, weil in der Zeit schon 10 andere Indie-Spiele waren, die Sachen schon schneller und besser teilweise gemacht haben, die einzelnen Elemente, meine ich jetzt.
Ja, also die Frage, die ich mich die ganze Zeit gestellt habe, ist, ob das Spiel nicht vielleicht zu, das Projekt zu ambitioniert war und warum ich so auf die Gedanken kam, das beantworten wir gleich, die Frage. Dann gleich machen wir mal kurz einen Spot und danach sprechen wir wirklich mal über Sachen inhaltlich, die uns gefallen haben, natürlich spoilerfrei.
Ja, endlich mal über das Gute reden.
Ja,
hier.
Eben.
Wir haben jetzt rumgemeckert. Gute Laune. Ich kann hier. Gute Laune, Scheiße.
Ein Spot,
hier.
Dann kommt gute Laune.
Bitburger 0,0. Isotonisch, vitaminhaltig und mit alkoholfreier Erfrischung. Bitburger 0,0. Immer ein Bit frischer.
Wir widmen uns heute Cyberpunk 2077, ausschließlich Cyberpunk, weil das natürlich das größte Thema aktuell ist. Ich würde mal, bevor wir auf einzelne Punkte eingehen, vielleicht euch fragen, was ihr für einen Gesamteindruck habt, um das mal kurz damit zu starten und dann auf gewisse Sachen vielleicht einzugehen. Chris, ich würde mal bei dir starten.
Oh, also Gesamteindruck. Zweigeteilt. Einmal finde ich, dass die Atmosphäre, die Welt, die Stadt, die für mich der absolute Star ist, und auch die Geschichte, so das ist, was ich mir erwartet habe. Ich find's aber spielmechanisch so eigentlich ganz im Gegenteil. In vielen Bereichen sehr, sehr klassisch. Zu klassisch sogar manchmal und zu überladen. So, das sind so die zwei Teile, in die ich das einteilen würde. Story, Atmosphäre, Hammer. Der Rest, na, okay.
Das meine ich auch vor der Werbung, ne, diese Art von Gameplay. Das ist halt nichts Neues mehr. Da gibt's mittlerweile Spiele, die es besser machen. Die sind dann halt kleiner und haben vielleicht vor 2 Jahren eine geile Idee gehabt, die sie umgesetzt haben. Das Spiel ist halt einfach bodenständig, was so dieses, die Struktur, die zugrunde liegende Struktur angeht. Und darauf wird eine geile Optik gesetzt und vor allen Dingen, und das haben die Leute, glaube ich, verstanden. Das ist jetzt kein bahnbrechendes Spiel, was alles neu macht, sondern es macht das Thema Cyberpunk endlich mal in der Open World, was de facto keiner gemacht hat bisher. Alle haben von GTA das erwartet. Seit 10 Jahren höre ich, mach doch mal eins in der Zukunft. Sie machen es halt nicht, weil sie sich in Geld baden jeden Tag. Und deswegen musste jemand das machen. Und ich finde immer noch, dass das perfekt ist bei den Leuten. Ich hätte Rockstar auch gerne gesehen, aber da freue ich mich einfach, ob noch mal was Neues kommt. So, aber bei Cyberpunk, da haben die das doch richtig gut umgesetzt. Also das Feeling, die Atmo, die Welt ist genauso, wie es sein muss. Noch näher kann man sich gar nicht am Original an den Pen and Papern, wenn man so will, orientieren.
Ist ja auch ein ganz anderer Ansatz als ein GTA oder auch als ein Yakuza. Natürlich. Oder so, weil in der Welt kannst du ja auch in der Stadt gar nicht mal so mega viel machen. Also ist ja nicht so, dass du da 10.000 Arcade-Automaten hier noch Golf spielen oder whatever machen kannst. Für mich ist die Stadt nämlich eher so ein, die ist wie ein eigener Charakter. So, ja, die Welt formt so und die Geschichte, die dahinter steckt, durch so viele Details alleine schon. Wenn ich mir da eine Werbetafel angucke und sehe, dass da jemand Versicherungen für scheiß Implantate verkauft, dem so ein Auge raushängt oder so. Das finde ich halt einfach geil. Das ist geiles Worldbuilding. So, das sind so Details, ne? Und deswegen ist das für mich halt ein sehr, sehr storygetriebenes Open-World-Spiel und nicht halt so dieses typische Sandbox, ich mach mal Quatsch-Ding, so.
Ja, und ich glaube auch, dass damit auch nicht jeder glücklich geworden wäre. Nee. Da hätten dann viele vielleicht so ein bisschen an der Atmosphäre hätte das vielleicht genagt oder an der Glaubwürdigkeit der ganzen Welt. Wobei es da ja auch Leute gibt, die sich beschweren. Ich finde wirklich, wenn man da mal, und das sagen ja auch dieses eine bekannte GameStar-Review, hat das ja so mehr oder weniger in meiner Erfahrung als erster gesagt, dass man 8 Stunden war so die Zahl, erstmal drin verbringen soll, bevor man wirklich eine Meinung hat. Weil
der
das
Anfang
echt,
ist auch gar nicht Anfang so beeindruckend. Ne?
Der Anfang ist einfach schlauchig und dadurch wenig beeindruckend, weil man das schon oft hatte und es einen fast schon anödet, wenn man so an der Hand die ganze Zeit geführt wird. Aber dann entwickelt es sich, dann ist man draußen, ist aber immer noch nicht, dann ist es so ein bisschen open Schlauch, weil man schon gewisse Bahnen hat und weiß, wo man hin soll und dann irgendwann öffnet es sich und dann sieht man hier und da mal solche Leute, auch hier und da mal irgendwelche Bugs, klar, wenn man sich umguckt, aber als Welt an sich ist es schon jetzt mega stimmungsvoll und ich denke, in einem halben Jahr, wenn die Bugs raus sind, auf jeden Fall.
Apropos,
ich würde gerne mal was von Micha hören,
genau,
weil beim Thema Atmo muss ich nämlich echt den mit der geilsten Grafikkarte machen.
Genau, den können wir gleich mal fragen. Ich will nur, weil wir gerade beim Thema Worldbuilding waren, kurz auf den Rechner schalten, denn man kommt tatsächlich in den Knast, wenn man auf der Pizza Ananas drauf tut. Da sieht man's.
Really?
Ja. Das ist schon ein ganz guter Gag und
da habe ich ja eine andere Meinung.
Oh, wirklich?
Aber nee,
da würdest du also Knast sein bei Cyberpunk.
Ja, ich kann doch nicht verstehen, wie man das so schlimm finden kann. Das ist doch super lecker. Aber das ist ein anderes Thema, das muss ich mir in den Spandauern irgendwann noch mal klären.
Oder mit Colin halt dann im schlimmsten Fall.
Ich verstehe nicht, wie man das nicht geil finden kann, aber egal.
Micha, was sagst du denn zur Atmosphäre? War das Spiel, was zumindest die Stadt angeht und dieses ganze Gefühl von Cyberpunk, das, was du dir erhofft hast?
Ja, Ja und nein. Also ich habe ja schon gesagt, dass mich die Grafik unglaublich flasht und die Stimmung auch richtig, richtig flasht. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich mir direkt eine Mod installiert habe, SweetFX, oder die Reshade-Mod mittlerweile genannt, da ist das Bestandteil von, um die Farben nach meinem Geschmäckle anzupassen. Also ich habe im Grunde dieses, mir ist es zu bunt, mir ist es zu grell, und ich habe jetzt schon quasi so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Blade Runner reingemischt, bisschen die Entsättigung gemacht und so weiter. Also das ist schwer zu beschreiben, aber so sieht's noch viel geiler aus meiner Perspektive, weil es mir eben zu, ja, die Welt war mir ein bisschen zu GTA-ig, im Sinne von schrill, poserhaft, laut, große Fresse, und das wusste man schon aus den Trailern, das war jetzt keine Überraschung oder so. Aber ich habe mir Cyberpunk immer eher dann doch wie Blade Runner vorgestellt, wo eine ruhige Stimmung ist, wo die Leute, ja, wo deprimiert sind, wo vielleicht nicht Dauer-Action ist, wo man vielleicht ein bisschen mehr Detektivarbeit leistet und hier und da mal kämpft und so weiter. Und das wäre meine Traum-Cyberpunk-Welt, dieses ultra überzogene, ich keine Ahnung, ich habe drei Klingen im Ohrläppchen hängen oder so. Das ist irgendwie, das ist cool. Ich verstehe auch, was sie damit meinen, dieses Zynische, dieses Überzogene und Überdrehte, dass die Welt sich selbst quasi feiert dafür, wie technologisiert sie ist. Aber rein für die Stimmung her hat sich ein bisschen rausgebracht. Aber wie gesagt, grafisch rein von der Ästhetik der Welt, und Chris hat es schon gesagt, was sie da alles an Details, und mit Details meint, sind nicht nur Sachen, die Chris genannt hat, sondern auch, wie viele Mülltüten da rumliegen, wie viele kleine Sachen am Boden liegen und so weiter. Das ist eben keine statische Kulisse, sondern eine ganz, ganz belebte, von Personen und vom Müll und vom Detailgrad her, eine ganz krasse Welt, was ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Aus meiner Sicht ist es einfach mit Abstand die krasseste Open World der Videospielhistorie.
Ist ein geiler Punkt. Walking Simulator. Spazieren gehen in Night City ist der Shit.
Ich habe sogar wie diese 4K-Videos, wo man durch New York läuft oder so. Ja. Nur eben in echt.
Ich habe sogar diese Fahrten nicht geskippt, weil ich wollte einfach aus dem Fenster gucken, und was gibt's so, weil du kannst wirklich viel. Es gibt zwar nicht diese, habt ihr schon gesagt, es gibt keine Minigames in dem Sinne, aber du kannst überall mal reinhören und du kannst mehr zu der Geschichte erfahren. Du kannst dir irgendwelche so Logbücher durchlesen, also irgendwelche Notizen und Geschichten, die man so findet. Davon gibt's eine ganze Menge.
Es sind sehr viele versteckte Missionen und Geheimnisse auch,
genau,
wo man irgendwas erfährt, einfach nur indem man was ganz anderes löst, sozusagen. Plötzlich erfährt man irgendeine Nebengeschichte.
Ja,
das
genau.
Das schon so wie in Witcher auch hier wieder ganz gut eingebaut.
Und also du kannst
nicht leer. Das finde ich immer ein bisschen.
Du kannst auch einfach, wie ich sagte, im Fahrstuhl stehen bleiben und 5 Minuten dir dieses TV-Programm angucken, weil das auch zur Welt beiträgt.
Was mir auch total gut gefällt, dass sie all das auch eine Weile laufen lassen.
Ich würde halt deswegen auch sagen, das habt ihr auch schon so ein bisschen gesagt, es ist an sich keine gute Sandbox, wo du wirklich machen kannst, was du willst, komplett. Sondern es ist halt fokussiert, und das war Witcher 3 einfach auch, auf sehr gute Charaktere und Geschichten. Und das hat's halt für mich irgendwo schon geschafft, oder fandet ihr das?
Ich finde auch, wenn man erstmal bemerkt, dass man, Entschuldigung, ist reinquatscht, wenn man erstmal bemerkt, dass man die ganzen Leute nicht ansprechen kann, ist das so ein kurzer Moment. Und wenn man merkt, okay, wenn ich wo reingehe, ist da eigentlich nichts, außer ich habe eine Mission, die sagt, geh da rein. Ansonsten gibt es nicht wirklich viele Flecken, wo man hingehen kann, wo was passiert. Wenn man das alles erstmal gecheckt hat und die Stadt als verlängerten Arm der Story sozusagen begreift für die Atmosphäre und so weiter, und wenn man merkt, okay, es gibt zahlreiche Missionen, die dann Stories triggern in der Open World. Sie sind nur nicht, sie liegen nicht am Boden rum, sondern man muss sie quasi auslösen, hat dann eine coole Story. Ich finde, dann funktioniert es wunderbar. Und dann ist es auch nicht schlimm, dass das so wenig interaktiv ist. Was du bei GTA hast, sind diese Kettenreaktionen, dieses Rumspielen mit der Welt und so weiter. Und dieses ganze Physiksystem ist in Cyberpunk auch viel, viel schlechter. Muss man ganz klar sagen, das ist wie die Dinge, diese, wie heißt das, Euphoria-Engine von Rockstar, wie die alle ineinander greifen, diese Kettenreaktionen auf Autobahnen, Autos explodieren, das hast du hier alles nicht. Aber es stört auch nicht und es fehlt auch nicht, weil es eben, wie Sandro sagt, gar keine Sandbox sein möchte, sondern im Grunde ist die Welt, ja, genau, das Zelt für die Story, so, wo sie drin passiert.
Vor allem zeigt es halt auch, dass was ja immer ganz gerne gesagt wird, dass Story und Open World gar kein Gegensatz sein muss. So, ne, es wird ja öfter mal gesagt, so, ja, Stories in Open World ist immer ein bisschen schwierig. Nee, sieht man in Cyberpunk, das funktioniert hervorragend. Und es gibt zwar auch immer mal wieder diese Momente, wo ich teilweise ein bisschen abgefuckt war, weil mich ständig irgendwer angerufen hat und irgendwas von mir wollte und mir noch eine Mission andrehen wollte. Das war wie, was war es, GTA 4, glaube ich, ne, wo man ständig angerufen wurde.
Der fucking Cousin, der da mit seinem fucking Bowling.
Aber schön ist das eigentlich, da ruft nicht dein Bruder die ganze Zeit an. Das ist ein geiles Feature damals, hat natürlich genervt.
Und auch aber bei Cyberpunk, cool. Das macht's ja irgendwo lebendig, ne, also dass du auch Textnachrichten ständig beantworten kannst und dass du halt irgendwie Telefonate hast. Aber ich verstehe schon, wenn da jemand genervt.
Ja, aber auch, was ich noch sagen wollte, die Nebenmission fand ich auch richtig geil alle. Alleine so diese, es gibt eine Mission, wo man so KI-gesteuerte Autos wieder einfangen muss. Die ist der Shit, das ist total cool. Also das lohnt sich wirklich. Und das haben ja auch schon viele gesagt, das haben wir noch gar nicht gesagt. So die die Main Story kannst du ja so in 25, 30 Stunden, wenn du dich ranhältst, kannst du hier durchknüppeln. So, ne? Aber so will man das nicht spielen. Nein. So, man muss da sich voll drin fallen lassen und auch diese Nebenmissionen machen, weil die so geil geschrieben sind. Ich könnte jetzt, wenn ich mich zurückerinnern müsste, nicht jede Nebenmission von der Hauptmission unterscheiden in meinem Kopf, weil die halt einfach auch so gut geschrieben und so gut gemacht sind. So, ne? Und deswegen sollte man sich da einfach.
Das war übrigens auch schon bei Witcher so. Das ist so ein bisschen
genau,
das Alleinstellungsmerkmal der Autoren. Obwohl ich sagen muss, dass die Dialoge mit Witcher und die Charaktere, wie sie sprechen und so, hat mir teilweise ein bisschen besser gefallen.
Ja, weil das
ein bisschen
ist ja
besser geschrieben, aber vielleicht habe ich auch
nur in Witcher.
Nee, in Witcher, aber also, vielleicht habe ich es auch falsch erinnert oder vielleicht denke ich immer nur dran, wenn ich einen Dialog finde, der nicht so gut funktioniert, dann fällt einem das ja erst auf. Habt ihr da eine Meinung?
Na, ich glaube, ja. Ich glaube, der Unterschied ist, dass das ja jetzt aus First Person ist und es wirkt anders. Bei Witcher hast du ja wie in einem Film immer so von der Seite drauf geschaut. Ja,
aber die Dialoge jetzt, waren immer in Cutscenes, ne?
Die genau, und jetzt gucken wir halt die Charaktere ins Gesicht und ich glaube, das wirkt noch mal ganz anders.
Also ich finde, dass die eigentlich sogar besser geschrieben sind, die Quests. Also bei Witcher wird ja gerne diese blutige Baron-Quest immer wieder hervorgezerrt. Die waren ja nicht alle wie die Blut, das war ja eine Ausnahme, deswegen nennen wir sie immer wieder. Die waren zwar gut, die Quests, aber ich finde tatsächlich, dass die rein vom Sprachlichen her ist es noch besser geschrieben. Ich finde sie aber trotzdem nicht so geil. Und das liegt daran, dass die Attitüde der Figuren mir nicht so richtig passt. Das ist das, was ich eben schon meinte. Die haben halt alle so ein bisschen diese rockstarige Gangster-Attitüde, weil so dieses Setting das einfach nur mal hervorruft. Und in Witcher hatten die eine ganz andere Basis. Die haben viel bodenständiger gesprochen und dadurch vielleicht auch realistischer und viel. Ja, man kann es besser nachempfinden. Und allein schon wie der Hauptcharakter selber redet, das geht mir voll oft auf den Sack. Nicht, weil er schlecht geschrieben ist, im Gegenteil. Das ist alles super perfekt vertont, übrigens auch im Deutschen. Mhm. Nee, es ist einfach seine Attitüde, die ich nicht mag. Der hat auch dieses komische, halt doch dein Maul, geh beiseite und so. Und so bin ich nicht. Und deswegen passt es mir nicht so richtig. Und deswegen kann ich mir nicht so gut reinversetzen. Also ich konnte mich selbst obwohl Geralt so eine fertig geschriebene Figur war, konnte ich mich in den besser reinversetzen, weil ich einfach, ja, ich mochte ihn lieber sozusagen.
Absolut.
Und auch die Figuren, die vorkamen, mochte ich lieber, weil Cyberpunk ist einfach eine unsympathische Welt. Selbst sein Buddy hat ja letzten Endes so eine, ja, ich will, keine Ahnung, ich will hier in der Limo rumfahren, Attitüde. Deswegen kann ich mich mit den Figuren nicht so gut identifizieren. Trotzdem sind die Quests, glaube ich, noch einen Tick besser geschrieben als bei Witcher.
Ich weiß, was du meinst. Und ich gehe da auch zum Teil mit, aber ich würde nicht sagen, dass das wie ein Rage ist. So, da hat mich das nämlich auch genervt, so, dass da diese ganzen Endzeit-Punks da rumrennen und alles ist bunt und alles Farbe. So schlimm finde ich es da jetzt nicht, ne? Nicht, dass man da jetzt einen falschen Eindruck gewinnt. Aber ich weiß, was du meinst. Also, ich gehe da auch zum Teil mit.
Genau. Und es gibt ja auch total viele ruhige Momente, wo man total ruhige Quests hat und plötzlich ganz tiefsinnige Gespräche. Aber es gibt halt trotzdem so eine Grundattitüde. Beim Witcher war es halt dieses coole, emotionslose, was er hatte. Und die Welt war so ein bisschen traurig und so ein bisschen, da hatten die auch ein paar Gags hier und da in Quests, aber es war so eine andere Grundstimmung. Und bei Cyberpunk hast du eher dieses, hektische, ne? Aber ja.
Das ist mir aber auch aufgefallen, dass die alle ein bisschen pissiger drauf sind, alle ein bisschen mies gelaunter. Also nicht nur die Nebencharaktere und die Leute, mit denen man interagiert und der eigene Hauptcharakter auch, sondern eben auch die Leute, die man einfach nur irgendwie anquatscht. Da kommt immer nur, lass mich in Ruhe, verpiss dich, was willst du denn? So, das hat so eine extrem aggressive Grundstimmung, die natürlich zu dem, oh, ich möchte mit jedem quatschen und alles angucken, oh, was machst du? So passt natürlich nicht, ne? Weil alle keinen Bock haben, so, was willst du? Und man selbst ist halt noch sowieso im Spielzeugladen und das passt dann.
Das ist vermutlich auch der Grund, was ihr da sagt. Ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht, warum ich emotional nicht ganz so abgeholt wurde wie bei einem Witcher. Also, weil es gab keinen Moment, wo mir jetzt eine Träne mal irgendwie übers unters Auge gekullert ist oder so. Sagt man das so? Nee, über die Wange gekullert ist. So sagt man das, glaube ich. sowas gab es irgendwie nicht. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woran liegt's denn? Aber wahrscheinlich ist es, weil das alles so auf super düster, super cool gemacht ist. Und ja, es gibt auch ruhige Momente. Und eine Judy oder so habe ich auch so in mein Herz geschlossen. Und das sind gut geschriebene Charaktere. Aber irgendwie. Und gerade auch, weil es in First Person noch mal anders wirkt, irgendwie hat's mich nicht ganz so gekriegt. Und das finde ich irgendwie ein bisschen schade. Also bei mir ist Witcher, was das angeht, auch noch mal ein bisschen höher. Und ich bewerte Spiele meistens daran, was haben sie mit mir gemacht, emotional.
Und aber lass uns doch mal zum First Person kommen, ja. Weil ich glaube, wir müssen noch mit der Zeit, weil ich glaube, Chris hat's vorhin schon angesprochen oder Simon auch, so dieses ganze First Person Gameplay, das ist ja für mich eigentlich die größte Krux aktuell. Also die Bugs hatte ich, wie gesagt, kaum. Deswegen, aber ich glaube den Leuten, dass sie ganz viele Bugs haben. So ist es nicht auf ihren Konsolen. Aber für mich ist das größte Problem das fehlende Balancing. Also und das fehlende, das Gameplay mag ja gerne, das darf auch gerne klassisch sein. Ich habe da gar kein Problem mit. Aber es gibt selbst für diese klassische Mechanik, die sie da haben, Shooter, Schwertkampf und so weiter, gibt es halt jeweils Spiele oder auch Schleichen oder Hacken, die das jeweils besser machen. Ne? Das heißt, ich wollte gar nichts Originelles von denen haben oder irgendwas Neues, aber sie hätten zumindest diese Elemente auf ein Level bringen müssen, dass sie Sinn machen, auch dass das Rollenspielsystem da cool ineinander greift. Ich aktuell laufe nur mit einem Katana durch die Gegend, habe schon auf Very Hard gestellt, aber weil ich einfach gesagt habe, ich butter alles in Katana und die ganzen Skills und so weiter. Ich häcksel mich einfach durch. Ich baller einfach durch und hau allen die rüber.
Aber ab. Das willst du doch. Und, da wärst du doch die
das
Kohle
will ich auch, ja. Ja, klar, aber es ist halt auch kein Widerstand. Ich metzel die einfach nieder. Solange ich jetzt keine Quest versuche, wo Bedrohungsstufe hoch oder sehr hoch stehe, gehe ich da rein, hau allen die rüber ab. Und ich muss diese ganzen, und das ist immer so die Essenz von gutem Gameplay, wenn es einen zwingt, die Möglichkeiten noch auszuloten. Und dieses Spiel zwingt mich null. Das Spiel sagt mir eher, mach, was du willst, gameplaymäßig, ob du jetzt schleichst oder was auch immer, ist am Ende aber furzegal. Mit jeder Variante kommst du immer leicht durch. So dass ich immer am Ende sage, okay, dann ich kriege hier 5000 Waffen, ja, scheiß drauf, ja, die ist wohl besser, aber ich brauche sie ja nicht, ich bin ja eh so stark. Und ich brauche auch nie, selbst das Hacken und so weiter, ich finde ständig legendäre Items, ich brauche kein Craften, Craften ist egal, denn ich finde ja ständig Sachen, die sofort wieder besser sind und so. Also es ist alles so ein bisschen egal. Und gleichzeitig auch noch super ungebalanced. Also mein Katana ist überpowered, Klingenwaffen aktuell noch gegen Schusswaffen und so weiter. Und man braucht diese 5000 Rollenspielelemente, man braucht sie irgendwie gar nicht. Und sie ist cool, dass sie da sind, aber sie sind nicht nötig für die Spielerfahrung. Und sie verändern auch nichts groß an der Spielerfahrung. Man kann dann was hacken, aber ja, ich muss ja nicht.
Ja,
so, das ist meine Pinten so.
Ich bin eigentlich so der Meinung, je mehr Optionen, desto besser, aber einige sind wirklich unsinnig. Denn, also ich verstehe es erstmal gar nicht, dass du so viel auf Nahkampf machst, weil Nahkampf macht mir gar keinen Spaß. Ich habe auch diese ganzen Missionen, diese Faustkampfmissionen alle geskippt, also gar nicht erst gemacht, weil das fühlt sich, finde ich, in der First Person einfach scheiße an. Aber ich bin auch komplett bei dir, was so Crafting angeht und was vor allem diese Kleidung angeht, das raff ich überhaupt nicht. Wenn du eine geile oder wenn du eine gute Kleidung haben willst, gemessen an den Stats, also die dir auch im Kampf weiterhelfen, wenn du mal auf Hard spielst oder so, dann siehst du aus wie ein fucking Clown. Weil du sammelst dir Sachen zusammen, eigentlich in einem Rollenspiel, die stark sind. Also bei einem Witcher sammle ich mir halt irgendwie geile Rüstung, die vielleicht nicht die schickste ist, aber die noch okay aussieht, aber die auf jeden Fall die stärkste ist. Und bei Cyberpunk ist es halt so, ich suche mir Kleidung, die am stärksten ist, sehe dafür aber wirklich richtig dumm aus. Weil meistens ist das, was du findest, ist halt nicht das Schickste. Und ich will eigentlich sowohl cool aussehen, als auch geile Stats für den Kampf haben. Und das steht überhaupt nicht im Verhältnis zueinander.
Vor allem das Problem, was ich damit hatte, du wirst mit so viel Kram zugeschissen und alle halbe Stunde hast du halt schon was Besseres, so, ne? Und auch das Craften, das lohnt sich irgendwie, oder Waffen verbessern, also wenn du Sachen findest, das Einzige, was du damit eigentlich machst, ist verkaufen oder in seine Einzelteile zerlegen. Aber selbst wenn du dann Waffen verbesserst, hast du eine halbe Stunde später schon wieder was Besseres gefunden. Das ist so ein bisschen demotivierend. Und dasselbe hatte ich nämlich auch beim Leveln so ein bisschen das Gefühl. Also ich habe mich dazu irgendwann entschlossen, dass ich jetzt einfach nur noch baller. Warum? Weil ich den Soundtrack beim Ballern richtig geil finde. Der knallt nämlich richtig rein und dann fühlst du dich cool, aber hauptsächlich wegen des Soundtracks eigentlich. So.
Und Sounddesign natürlich. Ne? Genau. Die Waffen klingen halt auch
geil. Die klingen cool. Aber auf jeden Fall hat man dann viele Skills, die dann irgendwie so passiv sind. Irgendwie so 3% mehr Schaden oder sowas. Ne? Wo du dir dann denkst, so ja, Ich merk's indirekt, aber ich fühle mich nicht so deutlich krasser direkt. Und manchmal habe ich mir da so mehr so einen direkten krassen Sprung gewünscht. Dann habe ich aber gemerkt, so ja, es gibt ja noch die Ripper Dogs und da merkt man dann auch was, ne, wenn man sich irgendwie einen coolen Raketenwerfer an den Arm schrauben lässt. Ja. Das ist schon geil so, ne? Und da fand ich auch cool, dass man die nicht so krass hinterhergeschmissen kriegt, sondern dass sie relativ teuer sind und man auch mal ein, zwei Nebenmissionen machen muss, damit man sich das dann leisten kann. So. Das fand ich dann schon ganz, ganz cool eigentlich.
Ja. Sehe ich genauso. Ich wollte noch eine Sache sagen zu Michael, schon eine Weile her, zu dem Look der Stadt. Ich glaube, dass sie sich ja wirklich sehr an diesem Retro-Cyberpunk sozusagen orientiert haben, dass es einfach die Art ist, wie man sich in den 80ern, wo ja diese Pen-and-Paper-Universen entstanden sind, so hat man sich die Zukunft vorgestellt. So hat man sich Cyberpunk vorgestellt. Da war Punk auch noch mehr ein Thema als heute. Deswegen, heute würde es ganz anders aussehen. Heute würde man sich gucken, was Elon Musk so macht oder so. Und sich daran vielleicht orientieren. Also, das ist so ein bisschen dem Setting geschuldet, dass es so aussieht, wie es aussieht. So wie Fantasy ja auch meistens bestimmte Sachen beinhaltet, die immer ähnlich sind. Das wollte ich noch sagen. Ja. Dann zu den Klamotten, habe ich nur gerade im Chat gelesen, dass man wohl, du kannst ja wohl coole Klamotten zusammensuchen und die dann von den Werten her verbessern.
Aber da muss
ich sag nur, dass ich gelesen habe.
Kann man machen, aber ich muss ein bisschen widersprechen, weil ich dann eine halbe Stunde später trotzdem wieder eine stärkere finde.
Genau,
aber ich muss mal fragen, ich hatte nämlich, das finden noch immer alle geil. Also ich frage jetzt als jemand, der an Loot gar nicht interessiert ist, aber Borderlands und so, fanden das doch alle geil, dass man ständig neuen Shit. Also weil jetzt habe ich das Gefühl, jetzt wird's dem Spiel vorgeworfen, was bei Borderlands aber alle geil fand.
Na, ich hatte da das Problem.
Ich frage jetzt mal,
wirklich nicht den. Meine Erfahrung war nämlich, dass ich dann zwar auch Waffen verbessern kann und das auch was bringt, aber irgendwann gehen mir dafür die Ressourcen aus und ich finde dann halt schneller was Besseres, als ich es quasi hoch verbessern kann, so gesehen. Okay, und deswegen hat sich das für mich
nicht richtig gelohnt. Das gibt's in Neo 2 gibt's das auch.
Genau, und ich will gar nicht bestreiten, dass man sich da richtig geile Waffen bauen kann. Das geht auf jeden Fall so. Aber bei mir hat das irgendwie nicht funktioniert. Vielleicht habe ich auch einfach nur Pech gehabt mit dem, was ich gekriegt habe oder so.
Ich find's halt nicht motivierend und du brauchst halt vor allem dann auch ganz schnell dieses legendäre Zeug und so, um geiles Zeug zu craften. Genau. Also die müssen dann auch sehr, sehr hochwertig sein.
Okay.
Und das gibt's dann doch relativ selten. Selbst wenn du eine Waffe zerlegst, die legendäre Inhalte hat, sage ich jetzt mal, dann hast du davon nicht genug. Also es ist überhaupt nicht motivierend und das ist so ein bisschen mein Problem. Ich habe dann irgendwann sogar gesagt, ja, scheiß drauf, ich will zumindest cool aussehen, scheiß auf die Stats. Dann habe ich wenigstens geile Waffen, aber meine Rüstung ist nicht so stark.
Ich lach mir jedes Mal einen Ast, wenn ich irgendwie eine fette Rüstung ablege und dafür eine Neonweste anziehe, finde ich super krass. Kann ich irgendwie, ich finde das okay, ich kann damit leben. Ey, wer weiß, was da für Nano-Schild-Shit dran ist irgendwie. Ja. Ich weiß es ja nicht. Ich würde gerne eine Sache aus dem Chat hier kurz sagen und euch auch bitten, darauf zu antworten. Und zwar war die Frage, um euch einschätzen zu können und eure Meinung mal zu sagen, wie lange ihr es gespielt habt. Ich fange einfach mal an. Ich habe hier 11 Stunden haben wir, glaube ich, jetzt insgesamt gespielt und ich habe zu Hause noch mal den Nomad Way Away sozusagen angefangen und habe da auch noch mal 4 Stunden gespielt, aber mein Rechner ist viel zu schlecht. Und da habe ich dann aufgehört. Ja, es ruckelt wie Sau. Ich habe ja diese Laptops, die sind super, aber da ist dann wirklich die Grenze erreicht so. Das bringt dann nichts. Ja, das ist so meine Zeit. Was habt ihr?
Ich gehe mal weiter. Ich habe jetzt, ich habe erst kurz angefangen mit dem Street Kid, um dann die Unterschiede später zu sehen. Habe dann mit Nomad nochmal angefangen und habe jetzt in meinem ersten Durchlauf ungefähr, also ich glaube fast 50 Stunden, also 48, 49 Stunden gebraucht. Habe nicht alle Nebenquests erledigt. Wie gesagt, diese Faustkampfsachen habe ich ausgelassen, aber zumindest die wichtigen und die meisten Nebenquests erledigt. Und würde auch sagen, dass man mit 50 Stunden ungefähr rechnen kann. IGN sagt halt 20, aber da verpasst du wirklich eine ganze Menge.
Ja, ich bin auch so bei 50 Stunden insgesamt, wobei man da auch sagen muss, dass man natürlich, wenn man ein Spiel testet, manche Sachen auch 2 oder 3 Mal macht, um anzugucken, ja, was passiert, wenn ich das mache, ne? So, also ich sag mal, wenn man ganz normal gezockt hätte, sind das effektiv 40 Stunden, würde ich jetzt mal so grob über den Daumen.
Ich finde es aber schön, bevor wir noch mal Micha hören, der sagt, wie viel er bisher gespielt hat, ich finde es aber schön, dass eigentlich das in deiner Hand liegt, wie lang das Spiel sein soll. Also du kannst es in 20 Stunden durchspielen, aber wenn du, wie ich, überall noch mal reinhören willst und Sachen entdecken willst und so, dann kannst du mindestens 50 Stunden darin verbraten. Und dann hast du trotzdem, das Gefühl habe ich jetzt, ich will es auf jeden Fall noch mal spielen, denn die Life-Paths am Anfang, die haben jetzt nicht so eine große Auswirkung für das Ende, das muss man schon sagen. Aber hier und da gibt es zwischendurch doch mal wieder Unterschiede. Michael, wie viel hast du gespielt?
Ja, ich glaube, ich habe es jetzt so 15, 16 Stunden gespielt oder so. Oder vielleicht auch schon 19, bin mir nicht ganz sicher. Irgendwas zwischen 15 und 20 Stunden. Ich bin aber, ich neige dazu, das wirklich abzugrasen wie so ein Rasenmäher, die Welt. Und mich nervt es, da ploppen überall Sachen auf und ich will das erst erledigt haben. Außerdem habe ich gelesen, dass die Hauptstory halt so unendlich schweinegeil werden soll, ungefähr ab der Hälfte. Und alle feiern es so derbe ab und ich will mir quasi dieses Filetstück aufbewahren. Und sie sagen auch alle, dass fast oder sehr viele Nebenmissionen eben einzahlen auf die Hauptstory. Ja. Also wenn man sie gemacht hat, dann verändern sie die Hauptstory. Deswegen sollte man auch unbedingt alle Nebenmissionen machen. Aber ich neige eben auch noch dazu, diese ganzen anderen Kopfgeldjäger, hier sind Verbrecher und so weiter. Deswegen bin ich, glaube ich, in der Hauptstory, habe ich, glaube ich, 2, 3 Stunden gespielt. Ich kann also fast nichts sagen zur Hauptstory bis jetzt.
Aber das ist eine gute Info, gerade mit den Nebenmissionen. Weil ich ja mit Nils die gerade spiele. Wir sind relativ schnell so durch die und die Story zieht gerade so ein bisschen an, dauert wahrscheinlich sicher noch, aber vielleicht das erste Drittel haben wir durch oder so. Ja, wir haben noch gar keine richtigen Nebenmissionen, weil es einen auch so reinzieht und weil man irgendwie das Gefühl hat, okay, ich will jetzt auch, ich habe Druck, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht, wo es hingeht. Insofern müssen wir mal ein paar Nebenmissionen einziehen.
Also doch, es gibt also wirklich so eine.
Für Kohle muss man das ja manchmal.
Es gibt wirklich ein paar Questreihen, die dann auf das letzte Drittel einzahlen, also was du dort machen kannst, was du am Ende, wofür du dich entscheiden kannst, ohne zu viel zu verraten. Aber das ist zumindest schon mal ganz cool, wenn du die nicht machst.
Tor 3.
Wenn ihr die jetzt nicht macht, Simon und Nils, dann habt ihr vielleicht ein ganz anderes Ende als ich.
Ja, aber vielleicht will ich das ja sein. Vielleicht will ich ein wortkarger Typ sein, der niemandem hilft und einfach nur den geraden Weg zum Ziel. Das ist ja auch okay.
Gibt's denn
aber
noch?
Finde ich schade, dass die 3 Wege keine richtige. Ich dachte offen gesagt, hat mir niemand gesagt jetzt, aber ich habe gedacht, dass die am Ende noch mal wiederkommen, so wie so der Bogen, der gespannt wird, und dann kommt noch mal ein Protagonist, ein Antagonist aus dem Intro sozusagen und weiß ich nicht, interagiert mit einem, habe ich mir irgendwie gedacht.
Ich dachte das sogar bis heute, dass es Unterschiede gibt, je nachdem, wofür du dich am Anfang entschieden hast, weil ja. Es gibt eine Nomad-Quest-Reihe, aber diese Nomad-Quest-Reihe kannst du auch spielen, wenn du kein Nomad bist.
Ah.
Und das habe ich heute leider erfahren. Und das heißt, diese Entscheidungen am Anfang haben eigentlich nur Auswirkungen auf den Anfang, wo du startest, und auf einzelne Dialoge, auf
die Dialogoptionen. Ja, da sind sie auch hilfreich, aber es ist natürlich schon was anderes, als dass man immer wieder dran erinnert wird, wo man herkommt.
Ich glaube, deswegen sind viele auch enttäuscht, weil man, glaube ich, erwartet oder weil viele erwartet haben, dass man eben mehr Entscheidungen hat.
Also ich glaube, die Gamester hat es gut beschrieben. Es gibt sogar richtig, richtig viele Entscheidungen, die Einfluss nehmen. Viel, viel mehr als in Witcher und sogar mehr als bei BioWare-Spielen. Man merkt sie nur nicht. Man spürt sie nicht.
Habe ich auch bis heute.
Es ist nicht so dieses, ja klar, das ist jetzt eine Entscheidung. Tötest du sie oder tötest du sie nicht? Blabla. Sondern es ist eher so ganz viele subtile Sachen, die dann dazu führen, dass die Fraktion mit der das nicht mehr macht und so. Und alles formt das so ein bisschen. Und teilweise sogar über diese blauen Dialogoptionen, die man ja theoretisch nur optional anwählen muss. Da kommen dann plötzlich ganz neue Quests rein. Und ich glaube, da passiert ganz, ganz viel, ohne dass man es halt wirklich rafft. Und wenn man sich dann, also wir machen das ja heute nicht, weil es ein spoilerfreier Talk ist. Aber wenn man jetzt einfach mal gucken würde, wie hast du diese Mission gelöst und wie ist sie bei dir abgelaufen, dann stellt man angeblich laut anderen Journalisten fest, dass da riesige Unterschiede waren. Man denkt so, hä, was? Der ist bei dir gar nicht aufgetaucht? Nö, nö, nö. Und da bin ich mal gespannt, ob das stimmt, was die alle schreiben, weil das wäre natürlich krass.
Ich hab das halt abgeglichen mit ein paar Freunden, ne? Und ich bin auch bei dir. Das meinte ich ja vorhin auch mit mein Drang danach, das nochmal zu spielen, ist schon groß, weil dazwischen eben viel passiert und das wird organisch eingeflochten. Und deswegen merkt man es nicht sofort. Aber ich finde es schon ein bisschen schade, wenn man davon ausgeht, dass diese drei Wege am Anfang so viel Einfluss haben. Und das haben sie halt nicht. Das wollte ich nur sagen.
Ich glaub, die dienen eher dazu, dass man die Welt kennenlernt. Also ich habe das auch nie so verstanden, dass die jetzt quasi sich wie so eine Story durchs Spiel ziehen, weil dafür haben sie gar nicht genug Story. Ich finde, die drei Origins, wir haben sie ja auf dem Sender dann parallel gespielt, die haben eigentlich keinen Inhalt. Die sollen eigentlich nur sagen, so ist es bei den Nomads und jetzt kommst du in die Stadt, so ist es bei den, ne, du bist eher so ein Straßenkind und so. Aber es ist ja keine Geschichte, die da jetzt so detailliert erzählt wird in diesen Origins. Und deswegen habe ich mir schon gedacht, dass die nicht so relevant sind, sondern eher, man sieht die Welt von Cyberpunk aus drei Perspektiven und auch aus drei, wie sagt man das, Hierarchien oder wie heißt das, gesellschaftlichen Schichten so. Und lernt sie dadurch kennen, so habe ich es eher wahrgenommen.
Gibt's denn irgendwas, frage ich einfach mal in die Runde, was euch vielleicht gefehlt hat, beziehungsweise was ihr euch erhofft hättet?
Mich hat's eigentlich eben schon gesagt, also gefehlt hat mir eigentlich nichts. Ich hätte mir einfach nur gewünscht, dass das, was da ist, alles ein bisschen polierter ist. Ich finde, es hat alles, es ist nur halt nicht eben alles so, wie man sich das vielleicht erträumt hat. Also auch von den Mechanismen, ich meine jetzt gar nicht Bugs oder sowas, ne, so, sondern wirklich auch von Mechanismen. Aber was ich auch noch mal sagen will, so, ne, ist natürlich, also ich habe jetzt nicht die ganze Zeit beim Schießen geweint, weil es so scheiße ist, ne? Also nicht, dass jetzt hier rüberkommt, so, dass das alles total grausam ist, ne? Es ist halt alles nur einfach nicht der Oberkiller, so, ne? Das meiste, das ist schon irgendwie okay. Beim Balancing bin ich voll bei Micha, so, finde ich auch irgendwie merkwürdig, dass du mit dem Hammer einen in einem Schlag K.O. haust und Schrotflinte 7 Schüsse brauchst. So, das ist irgendwie so, hä? Okay. Mhm. aber zur Ausgangsfrage, nee, eigentlich finde ich, hat's alles, was es braucht. Es hätte nur ausbalancierter sein müssen und ein bisschen polierter. Und übersichtlicher, auf jeden Fall.
Ja, das also,
diese ganzen Menüs, ja.
Und das war schon bei Witcher am Anfang richtig doof. Auch so Item-Management und so. Das war damit Blood and Wine haben sie es endgültig dann besser bekommen. Ich find's so schade, dass es wieder hier so unübersichtlich ist.
Also ich will mal eine Sache noch sagen. Das ganze Gameplay ist ja schon sehr, sehr so wie bei Deus Ex. Also ich finde, man kann das extrem gut vergleichen, weil du hast genau wie bei Deus Ex die Schleichoption, die Hacking-Option, die Gewaltoption. Ja, Ende. Und du hast ganz immer diese drei Wege. Und wenn du dir dann anguckst, wie Deus Ex das macht, also wie smart es das macht, damit diese drei Wege alle auch Sinn ergeben und sich befriedigend anfühlen, die bauen die Level so, dass alle drei Wege Sinn ergeben. Die machen quasi überall da quasi Wege, Zweitwege. Ach, jetzt habe ich den überredet oder den habe ich jetzt gehackt, deswegen kann ich jetzt da lang gehen und so weiter. Und die können viel eher die Level rund ums Gameplay bauen. Und Cyberpunk kann das ja schlecht. Also klar haben die auch kleine Areale und so teilweise, wenn man dann in den Missionen ist. Aber ganz oft hast du halt, weil es ein Open-World-Spiel ist, kannst du selber entscheiden, wie du vorgehst. Du kannst den Spieler also nicht mehr zwingen, das an der Stelle zu machen. Und deswegen wirkt es viel beliebiger. Also die haben quasi eine ganz ähnliche Mechanik wie Deus Ex, aber es wirkt noch viel beliebiger. Und weil sie dann auch noch diese Rollenspielaspekte drauf geklatscht haben, dass du eine Sache so überpowern kannst, und dass du andere Dinge dafür weniger kannst und so weiter, bist du erst recht dazu geneigt, quasi nur noch diese eine Sache zu machen. Und ja, ich glaube, sie haben sich damit keinen Gefallen getan, für das Gameplay diese fette Welt zu bauen. Also das, die große ja. Welt und das Gameplay passen irgendwie nicht zusammen. Aber um nochmal Chris zu supporten, das stimmt, am Ende ist einem alles scheißegal irgendwie, weil alles ist gut genug und befriedigend genug, damit man Bock hat, diese Story weiter zu verfolgen und dieses Spiel weiter zu erleben. Und es macht auch Spaß, aber eben auf eine dumme Weise eher das Gameplay so, ne? Also man hält halt mit der Flinte drauf oder mit dem Schwert so, aber es ist jetzt nicht so richtig intelligent. Und klar hat man irgendwann ein neues Hacking-Feature und dann können sich die Leute plötzlich selber erschießen oder whatever. Aber es ist jetzt alles nichts, wo du denkst, ja krass, jetzt spielt sich das Spiel ja ganz anders, sondern es ist mehr wie so ein Bonbonkasten, wo du eine neue Farbe drin liegen hast und sagst, okay, nehme ich halt mal das.
Ja. So. Ja, ich hatte auch das Gefühl so, dass man kann natürlich schon alles machen, so, ne? Wenn du sagst, ich will jetzt nur hacken, dann kannst du auch, also dann kannst du damit jedenfalls die meisten Missionen, sag ich mal, das funktioniert. Das ist so angelegt, so, ne? Ja. Wenn du nur ballern willst, kannst du auch nur ballern. Aber es ist halt schon so auch, was Micha meinte, dass du auch dann mit allen anderen Wegen trotzdem zum Ziel kommen kannst, wenn du den einen sagst, ach nee, mach ich doch nicht. So, ich habe mir auch in einem Anlauf so einen Allrounder geskillt, das hat auch funktioniert. So, ne? Also ich habe mich auf gar nichts spezialisiert, bin auch durchgekommen.
Die Balleroption ist sehr verlockend. Das ist, glaube ich.
Ist doch aber wie in jedem Spiel,
so.
Oder?
Das war bei Deus Ex auch so, wobei es da auch Missionen gab, wo man gemerkt hat, der Fokus ist wirklich jetzt darauf zu schleichen. Und mir persönlich ging's so, ich habe meistens ein bisschen geschlichen, bis es dann irgendwann nicht mehr ging. Dann gab's die Action und Baller, ich habe alles erledigt, was nur da irgendwie atmete. Und danach habe ich beim Rausgehen die ganzen Extrawege entdeckt. Weil ich denke, ach, da ist ja noch mal Luft. Jetzt kannst du ja noch mal in den Luftschacht. Und dann war ich 3 Räume am Anfang und dachte, ach, so hättest du hier reinkommen können. Also, so kann es auch gehen.
Das ist für mich auch so ein bisschen die Krux, die Ego-Perspektive halt mit sich bringt, ne? Weil auch Schleichen, eine Ego-Perspektive, egal ob Dishonored oder sonst was, ich finde das nie, also ist vielleicht auch mein persönlicher Geschmack, aber ich finde, das funktioniert nie so richtig geil. So Schleichen ist Third Person immer.
Ist ein bisschen unbefriedigend.
Ja, man du hast mehr Übersicht, ne? Genau. So, das funktioniert einfach ein bisschen besser.
Ich würde sogar behaupten, dass einige Missionen gar nicht erledigt werden können, nur mit Schleichen. Oh. Also,
hab das wird schon sehr, sehr. Aber das kann ich mir auch schwer, gut vorstellen, ja.
Weil, also es fühlt sich ja dann auch gut an, das Ballern und so, aber wenn du Bock hast, das Spiel irgendwie zu erledigen, ohne dass du große Waffengefechte hast. Das wird, glaube ich, ein bisschen schwierig irgendwo. Und zumal ich wollte nur noch sagen, dass ich es auch schade finde, weil das Ballern sich eigentlich in meinen Augen, ich bin nicht der größte Shooter-Fan, aber in meinen Augen ganz gut und wuchtig anfühlt und das Sounddesign geil ist. Aber die KI ist halt auch hier und da ziemlich
gut. Ja, es ist wirklich, die KI ist furchtbar, ja. Aber auch das Ballern hat ja auch einen Grund, ne? Das darf man nicht vergessen, dass dahinter dieses Pen-and-Paper-Prinzip noch so ein bisschen dahinter liegt, mit den Zahlen, mit den Werten. Deswegen ist es teilweise ein bisschen lächerlich, wenn 10 Schrotflintenschüsse so viel sind wie ein Baseballschlag. Das ist total komisch.
Das Balancing ich auch so. Wieder, ne?
Ja. Irgendwie. Guck. Aber irgendwo, du.
Es ist ja auch ein Spiel.
Was willst du haben,
so, ne? Genau, es ist ja ein Spiel, so, ne? So,
weil willst du ein weiteres Logik? Ich mag Far Cry. Ja. Ich liebe Far Cry. Nur da ist es halt was anderes. Da gehst du hin, ballerst die um, fertig. naja, weil da ist ein Kopfschuss auch ein Kopfschuss. Und, aber das andere sind halt so diese Fallout-artigen Spiele, die so einen Mix machen. Und ich finde, die haben's ganz gut hingekriegt, obwohl ich auch kein Fan bin von den Feuergefechten. Ich finde sie aber auch nicht so schlimm. Sie stören mich nicht. So, ich finde sie effektiv.
Eigentlich schubst dich das Spiel ja skillmäßig auch schon so ein bisschen. Also das Spiel sagt dir ja quasi schon, was du am klügsten skillen solltest, weil es ist ja so, du hast die verschiedenen Attribute, zum Beispiel Reflexe, wo drunter zum Beispiel Revolver und Pistolen fallen. Wenn du viele Revolver und Pistolen benutzt, levelst du Revolver und Pistolen automatisch. Du kannst aber Revolver und Pistolen nur so hochleveln, wie du dieses Attribut geskillt hast.
Das heißt, früher oder später musst
genau,
du.
Das heißt, ja. Das Spiel sagt dir eigentlich schon, ja, okay, wenn du mit Revolvern krasser werden musst, dann solltest du eventuell Reflexe skillen. So, das schubst dich ja schon eigentlich zu deinem Spielstil so ein bisschen hin.
Ja, ist auch gut. Bei den ganzen Add-ons ist nicht jeder direkt Game und weiß, was gemeint ist. So kann ich mir vorstellen.
Ich habe nur das Gefühl, dass es zu viele Optionen sind und sie deswegen nicht so ausgereift sind. Dass sie halt einfach zu viele Optionen uns geben wollten als Spieler und es nur teilweise überall funktioniert. Ich find's übrigens auch sehr komisch, dass es Missionen gibt wie. Die sieht man ja auch schon im Trailer. Es gibt eine Tauchmission. Man taucht nur einmal in diesem Spiel. Man hätte eigentlich so Dinge wie Tauchen hätte man mehr verpacken können. Man hätte mehr auf den Dächern unterwegs sein können, weil das passiert insgesamt dann doch auch gar nicht so viel, wie ich mir erhofft habe.
Die sind auch sehr hoch, die Dächer. Also.
Ja, okay, sind sie auch. Aber überhaupt auf dem weil sie haben ja immer davon gesprochen, dass sie sehr viel vertikales Gameplay haben wollen. Und ich finde, dass das doch in der Gesamtheit gar nicht so viel ist, wie ich es mir irgendwo erhofft habe. Wo ich mir so denke, da sind auf jeden Fall eine Menge Chancen, die sie verpasst haben. Wo
man, ich glaube, Micha hat dreimal angesetzt. Ja. Der arme Micha.
Der arme Micha.
Der arme Bildschirm.
Es ist immer schwer, wegen der Latenz dazwischen zu gerätschen. Ich wollte nur noch mal einen Daumen hoch fürs Nahkampfsystem geben, weil ich dachte auch am Anfang, es ist saublöd. Aber wenn man ein bisschen übt, und ich habe ja nichts anderes gemacht, wie gesagt, dann fängt das irgendwann an, Spaß zu machen. Und man kann dann auch irgendwann ein bisschen besser ausweichen und blocken und so. Und sich vorzukommen wie so ein Cyber-Ninja mit so einem glühenden Schwert. Also ich kann es empfehlen. Ich finde das, glaube ich, ein bisschen attraktiver, als mit den ebenfalls sehr gut klingenden Schusswaffen zu hantieren.
Oh, das hätte ich nicht gedacht. Ich habe wirklich, als ich das die ersten zwei, drei Mal ausprobiert, so Skyrim-artig, ne, vor zurücklaufen, vorwärts zurücklaufen und den hier machen.
Ist mir auch nicht taktisch genug, so, ja.
So, aber ey, wenn, ne, dann probier ich das nochmal aus.
Nicht taktisch im Sinne von, dass da jetzt tolle Schwertkämpfe kommen. Ich glaube, zum Beispiel Dying Light macht das auch besser. Schreiben auch immer viele, dass das ein viel bessere Nahkampf-Ego-Shooter, Ego-Perspektiven-Spiel ist. Aber es ist nicht so dumm, wie es am Anfang erscheint. Also man kann so ein bisschen üben, dass man besser den Kopf trifft, immer schön. Ja, und, und wie man ransprintet, man muss ja ganz anders denken dann. Ne? Also ich bin im Grunde immer nur Deckung und dann so schnell wie möglich sprinten auf die Leute und dann schnell wieder raussprinten. Ne? Also sonst würde ich auch verrecken, so ist es nicht.
Ja. Aber richtig hart inszenierte First-Person-Faustkämpfe willst du auch gar nicht, weil da würdest du ja permanent kotzen, wenn sich die Kamera dann ständig dreht, weil der so ausweicht, den wahrscheinlich noch mal mit einem Salto, also so ein Bud Spencer-Salto verpasst oder so, da fängst du ja an zu kotzen. Das hält ja gar nicht aus.
Ja, die Frage ist, ob es überhaupt geil umsetzbar ist, ne? Aber vom Feedback her, ich weiß nicht, ist ja nicht meine Aufgabe. Aber ich würde jetzt langsam auch, weil wir schon leider am Ende der Sendung sind, zum Fazit kommen. Was würdet ihr?
Nein, wir müssen vorher noch ganz kurz über eine Sache reden.
Über eine Sache, und zwar?
Und zwar würde ich gerne über Johnny Silverhand reden, weil wir haben gar nicht so richtig darüber geredet, was jetzt eigentlich da, ich war schon ein bisschen überrascht, dass die ist jetzt kein Spoiler-Territorium, hoffentlich. Also, ich war nicht überrascht, wie er eingebaut wurde. Ich war ein bisschen überrascht, dass der so ein Arschloch ist. Das war mir nicht bewusst, dass der ein weiterer Unsympath im Cyberpunk-Universum. Für mich wäre das die eine Person gewesen, die mal was Nettes hätte
zu mir. Er kriegt auch noch ein bisschen Tiefe. Also
ja, aber er ist halt einfach mal als grundlegend, also auch scheiße mit ein bisschen Zucker drüber, ist immer halt noch grundlegend scheiße.
Der Typ hat halt wirklich abgeschlossen, so einfach, der hat keinen Bock mehr, ne? Der sagt, fickt euch.
Ich finde ja solche Charaktere auch wichtig. Ja. Ich habe nur nicht erwartet, dass der so drauf ist, um ehrlich zu sein. Da kenne ich mich aber vielleicht auch nicht so sehr mit dem Source Material aus.
Ich habe aber auch nicht erwartet.
Wie habt ihr denn das empfunden? Findet ihr, weil ich dachte am Anfang, vielleicht ist auch nur ein Teaser und der ist nur kurz drin, aber der ist ja relativ präsent schon. Ist ein richtig treibender Faktor.
Ich habe überhaupt nicht erwartet, dass er so viel drin vorkommt und dass er das Spiel ja auch trägt und dass diese Verbindung zwischen V und Johnny Silverhand, ohne zu viel zu sagen, aber man weiß ja, dass die eine gewisse Verbindung haben, dass die sich bis durch das ganze Spiel zieht und mich dabei, also ich habe mich dabei ertappt, wie ich gemerkt habe, so ey, das ist die Story, die mich eigentlich dranhält. So,
auf jeden Fall, ja, finde ich auch.
Das ist der Vorteil gegenüber Witcher, wo die Hauptstory eigentlich im Verhältnis zu den Nebenquests nicht ganz so gut ist. Das haben sie hier auf jeden Fall verbessert. Wie war das für dich, Chris?
Micha, du wolltest gerade kommen.
So, wäre schon wieder reingehustet. Ja. Ich finde den ein bisschen Klischee. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass sich einige, Simon beschreibt, dass es ein bisschen 80er Jahre, wie man sich damals vorgestellt hat. Das könnte natürlich Absicht gewesen sein, aber ich finde, es wirkt teilweise ein bisschen platt auf, wenn er dann auf der Bühne steht und so. Das ist so, so, das ist so diese 0815, das ist, glaube ich, die Original Jim Morrison Lederhose, die er da trägt und so. Und auch so dieses super raubeinige und so weiter. Das ist nicht weit weg von dem Game 2 Sketch, finde ich. Ja. Wie der sich benimmt, so. Und ich würde ihn wahrscheinlich, oder ich hätte ihn gespielt, wahrscheinlich. Aber es ist auf jeden Fall, der ist mir ein bisschen zu Klischee, obwohl ich auch seine Dialoge ganz witzig finde. Und ich finde es auch ganz cool, dass er ein Arschloch ist. Aber diese Rockstar-Attitüde fand ich so ein bisschen, also liegt vielleicht daran, dass ich selber, nicht Rockstar bin, aber Rockmusik mache. Und deswegen vielleicht allergisch bin da.
Bin ich ein bisschen bei dir, aber warte mal ab, da kommt noch mehr Tiefe und du kannst auf jeden Fall irgendwann nachvollziehen, warum er so ein Typ ist und warum er auch vor allem so ein Arschloch am Anfang die ganze Zeit ist. Du hast ja jetzt erst, was hast du da, 15, 19 Stunden? Also da kommt noch einiges, das will ich nur sagen. Das ist ein Charakter, der doch gut durchdacht wurde und mir hat auch gefallen, wie er inszeniert wird, weil das Coole ist halt, der ist ja nicht nur in Story-Sequenzen, geht's ja in dem Sinne nicht, aber der taucht ja auch plötzlich in der Welt auf und steht dann da rum und labert dich zu.
Ja, ist wie so ein Kommentator, ne? Der ist ja auch aus einer anderen Zeit, dadurch hat er nochmal einen anderen Blick auf die Dinge, ist abgefahren.
Deswegen auch, ich halte mich auch kurz, auch der Hinweis nochmal, man sollte bei diesem Spiel echt vom Kopf her immer dranbleiben. So, das ist echt ein Spiel für Erwachsene, das habe ich auch schon mal bei uns im Moontalk gesagt. A, wegen natürlich der Themen, auch wegen sexuellen Darstellungen und so weiter und so fort, aber auch, weil super viel in diesen Dialogen passiert, was man mitkriegen sollte. Ich habe einmal so 2 Minuten aufs Handy geguckt und auf einmal so, oh, was, wer ist das jetzt und was ist das für ein Begriff? Und ich wusste überhaupt nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Deswegen immer, und das meine ich als Kompliment, ne, weil das ein Spiel ist, was seinem Spieler auch zutraut, ne, so dass er ein bisschen was mitbekommt und nicht so overexplained. Deswegen immer schön dranbleiben vom Kopf, dann hat man da was von.
Ganz kurz zusammengefasst, ich weiß, ihr wartet alle schon auf Nerdquiz, aber ganz kurz zusammengefasst, gemessen der Erwartungshaltung von euch, seid ihr zufrieden?
Chris. Ich könnte mich jetzt eigentlich vom Anfang nochmal wiederholen. Also was Story, Atmosphäre und so betrifft, bin ich auf jeden Fall zufrieden. So, das habe ich mir so erwartet. Finde ich richtig geil. So spielmechanisch ist es halt wirklich sehr, sehr wenig innovativ, sogar eher teilweise ja sehr, sehr klassisch, würde ich, also gar nicht innovativ und sehr klassisch. Ich meine, läufst langsam, wenn du überladen bist. Das gibt's seit 1000 Jahren. Ne? Aber das ist gar nicht in allen Bereichen immer schlecht. Ich sag mal, wenn's denn läuft, würde ich's auf einem PC zurzeit empfehlen. So.
Simon, wie ist für dich nach den ersten, keine Ahnung, 10 Stunden oder wie viel ihr habt?
Ja, doch, so 10, 11 Stunden. Ja. Ich denke, wir werden jetzt auch noch einige haben diese Woche. Und ich denke, so auf 20, 30 werden wir noch kommen mit dem Let's Play irgendwann, ja. Es ist auch schwer. Der Hype war so hoch, so groß, unerreichbar eigentlich, das war klar. Jetzt was vermisst, das Einzige, was ich vermisse, ist Transmusik, die mir versprochen wurde, dass sie in einen DLC eingebaut wird. Da warte ich noch drauf. Ich hab schon bekommen, was ich wollte, ganz ehrlich. Ich würd's gerne, um echt zu sein, ich würde gerne die englische Fassung spielen und mal gucken, wie die englische Sprachausgabe ist. Ich würde viele Sachen gerne noch mal für mich selbst entdecken, aber ansonsten habe ich schon das Gefühl, ich habe bekommen, was mir versprochen wurde. Aber ich muss dazu auch sagen, dass wir auch in der luxuriösen Verfassung waren, häufig was davon zu sehen. Häufiger, manchmal durften wir es auch nicht erwähnen, haben wir was gespielt und so. Also ich wusste, was ich kriege. Deswegen ist es ein bisschen aus meiner Sicht natürlich privilegiert.
Micha?
Ich bin richtig geflasht von dem Spiel, sehe aber die 5000 Baustellen, die da noch quasi an sind, wo ich sagen würde, okay, wenn die alle geschlossen wären, dann wäre es super geil. Also ich bin geflasht, wie Christa schon sagt, von einer Hälfte des Spiels und die andere sehe ich wie so ein Unfall und versuche ihn zu ignorieren. es war ein bisschen übertrieben. Es ist kein Unfall, das Gameplay, aber es könnte so viel besser sein mit vielen kleinen Kniffen, die jetzt wahrscheinlich mit Patches nachkommen. Könntest das so viel bessere Spielerlebnis sein. Ich beneide die Leute, die weder einen guten PC haben gerade, noch eine PS5, weil die rühren es hoffentlich nicht an, denn auf PS4 geht's ja nicht wirklich. Und warten einfach bis nächstes Jahr, März, bis dann die Next-Gen-Versionen, die wahrscheinlich einfach nur die optimierten Versionen sind, spielen und dann hoffentlich ein viel geileres Spielerleben.
Ja. Ich wollte noch ganz kurz ergänzen, genau, dass ich aber auch ein Spielertyp bin, der einfach Bock auf Story und auf Atmosphäre hat und sowas. Also auch Last of Us 2 war jetzt mein Spiel des Jahres. Hasst mich ruhig, ist mir egal. Deswegen, ich kann auch verstehen, wenn...
Superschönes Spiel.
Ja.
Schäme dich.
Ja, ich schäme mich nicht. Ich mit Stolz trage ich diese Flagge. Ja. Nee, aber ich kann halt verstehen, wenn Leute, die vielleicht was anderes erwarten, ein richtig krasses Hardcore-Rollenspiel, was jetzt noch nicht so ausbalanciert ist, dass die da dann vielleicht ein bisschen enttäuschter sind als ich, der eher Wert auf Story und Atmosphäre legt. Dass man das vielleicht ein bisschen getrennt betrachten sollte.
Ja, und damit haben wir doch ein gutes Fazit gefunden. Ich finde, das haben wir ja auch ein bisschen erörtert, es ist nicht das beste Sandbox-Spiel, nicht das beste Shooter-Spiel, nicht das beste Stealth-Spiel, aber der Fokus liegt wieder auf Charaktere und Geschichte und das, muss ich sagen, saß auch für mich.
Es ist auf jeden Fall das beste Cyberpunk-Open-World. Ich glaube, da kann man sich drauf einigen, weil da gibt's auch wirklich keine Konkurrenz. Ja, das muss ich erstmal jemand nachmachen. Ich freue mich auf Mods und auf Sachen, die da vielleicht noch kommen, von Fans, von fliegenden Autos bis hin zu was weiß ich. Dann kriegt ihr vielleicht all die Sachen, die ihr jetzt kritisiert habt, bekommt ihr dann.
Ja.
Schön. Dauert ja, nur 3 Jahre.
Ich war auch gespannt auf die Zukunft. Aber das war unser Game Talk zu Cyberpunk. Wir werden auf jeden Fall nicht das letzte Mal heute über dieses Spiel gesprochen haben.
Nee.
Da wird sicherlich noch einiges kommen. Von daher könnt ihr da einiges noch erwarten hier auf dem Sender. Jetzt geht es erstmal weiter mit dem Nerdquiz. Da bin ich sehr gespannt. Endlich wieder eine neue Staffel. Das wird richtig geil. Ein paar Ergebnisse kenne ich schon. Ihr könnt euch drauf freuen. Viel Spaß mit dem Nerdquiz. Dankeschön, Simon, ja. Micha, Chris. Und euch da draußen, lasst ein paar Kommentare gerne da, welche Fragen ihr vielleicht noch habt. Vielleicht können wir die beim nächsten Mal aufgreifen. Macht's gut, bis dann. Tschüssi.